Liebe Sarah, liebes Lawpreneur-Team.
Happy Birthday to Lawpreneur. Alles Gute, liebe Sarah.
Herzliche Gratulation zu
der. Ganz herzliche Gratulation.
Happy Birthday.
Macht wirklich tolle Arbeit.
Der Podcast steht für Inspiration, Mut und Austausch in der Rechtsbranche.
Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich höre euren Podcast jede Woche.
Also macht weiter so. Ganz tolle Arbeit.
Ist total interessant, auch die Gäste, die ihr habt.
Das hat es vorher in Österreich noch nie gegeben.
Vielen Dank für die vielen interessanten Folgen mit den vielen interessanten Gästen.
Was für ein tolles Jahr.
Ist dir wirklich etwas sehr Tolles hier gelungen und ich freue mich, Teil dieser Community zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Lawpreneur-Spezialfolge. Warum Spezialfolge? Ihr habt es anfangs schon gehört. Wir feiern unglaublicherweise den ersten Geburtstag. Also genau heute vor einem Jahr ist die erste Lawpreneur-Folge online gegangen. Und gleich an dieser Stelle tausend Dank, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, für das, dass ihr Lawpreneur so groß gemacht habt in nur einem Jahr. Ich hätte mir das niemals gedacht, dass das überhaupt irgendwie funktioniert und angenommen wird und dass es auch dann so schnell wächst und so erfolgreich wird, hätte ich mir gar nicht erträumt. Und ja, wir feiern tatsächlich auch jetzt mit dieser Folge, werden wir die 10.000 Downloads schaffen und das ist so ein Wahnsinn einfach nur für diese kleine Branche, für das, dass wir auch eigentlich nur die österreichische Rechtsbranche, also Rechtsanwaltsbranche bespielen, ist es so ein Wahnsinn, pro Folge einfach wirklich 400-500 Hörerinnen und Hörer zu haben. Völlig, völlig absurd. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie ich mir das vorhin angeschaut habe. Also ich realisiere das gar nicht so richtig. Aber es freut mich wahnsinnig. An der Stelle auch vielen herzlichen Dank für die ganzen lieben Geburtstagsnachrichten, die uns zugesendet worden sind. Es freut uns wirklich extrem, wenn wir so gutes Feedback bekommen, wenn die Leute sich mit uns freuen und das motiviert uns natürlich dann auch sehr, immer wieder weiterzumachen und uns was Neues einfallen zu lassen. Und auch ein ganz besonderes Danke schon an dieser Stelle, ganz am Anfang auch an unsere Gäste. Ich glaube, wir haben über 20 Gäste gehabt und es war einfach jeder und jede so wahnsinnig ehrlich und offen und hat so viele wichtige Informationen geteilt. Und das ist alles nicht selbstverständlich. Also an dieser Stelle auch nochmal wirklich an euch ein großes Dankeschön. Und ja, ich gehe heute wahrscheinlich nach der Folge jetzt dann so stolz raus aus dem Büro wie so ein Pfau, der sich so aufblustert mit seinem Gefieder im Hintergrund. Wobei, ich glaube nicht, dass das ein Pfau macht, weil er stolz ist. Das hat sich irgendwelche Paarungshintergründe. Also lassen wir den Vergleich wieder. Aber jedenfalls, ich bin sehr stolz und ich freue mich sehr. Und mit dieser Attitude werde ich da heute nach der Folge rausgehen. Wir haben uns eben für diese Spezialfolge überlegt, dass wir ein paar Fragen sammeln, die so herumschwirren, beziehungsweise ich bekomme eh immer wieder Fragen zu allen unterschiedlichsten Themen und ich habe ja gestern auch nochmal auf LinkedIn aufgerufen, dass ihr mir eure Fragen, die euch gerade so interessieren, stellen könnt und wir haben so die, ja, 10 Fragen, die am häufigsten vorgekommen sind in einer ähnlichen Art und Weise, haben wir jetzt mal zusammengefasst. Vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. Und ich versuche die jetzt zumindest mal zu beantworten. Und ja, ich würde direkt eigentlich jetzt auch reinstarten. Die Frage, die die meisten von euch gestellt haben oder die Fragen rund um KI sozusagen, waren wirklich die brennendsten Fragen. Also die sind in allen unterschiedlichen Variationen gekommen. Gibt's unseren Job noch in 5 Jahren? Wie wird sich der Job entwickeln, der Beruf des Rechtsanwalts, der Rechtsanwältin entwickeln? Wie wird sich das mit dem Personal entwickeln? Wie werden sich Kanzleien entwickeln? Welche Chancen entstehen für große Kanzleien, welche für kleine? Macht das überhaupt alles noch Sinn? Also das beschäftigt euch ja sehr, was ich auch verstehen kann. Also es beschäftigt ja jede Branche. Und es ist ja auch gut, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben es jetzt einfach mal mit der Frage zusammengefasst, wo wird die Branche in 5 bis 10 Jahren stehen? Und ich meine, natürlich ist das jetzt alles nur meine Meinung und ich habe ich kann es ja auch nicht sagen, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema AI allgemein. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist, ich habe mir vor kurzem ein Interview angehört mit dem Jeffrey Hinton. Das kann ich euch auch einblenden, das ist so quasi der Godfather of AI. Und der hat, ich weiß jetzt nicht wann, aber vor ein paar Jahren Google verlassen, weil er irgendwie der Meinung war oder ist, dass das Ganze schon in irgendeine nicht so tolle Richtung geht. Was er jedenfalls meint oder wovon er überzeugt ist, ist, dass in absehbarer Zeit, er kann es zwar auch nicht so ganz in einem Rahmen fassen, wann das jetzt ist, ob das in 5 Jahren schon ist oder in 10 oder in 20 Jahren, aber jedenfalls in einer Zeit, wo die meisten von uns noch arbeiten werden, ist er der Meinung, dass auf jeden Fall diese Superintelligenz entstehen wird. Und eine Superintelligenz, kurz gesagt, oder die Superintelligenz, hat zur Folge, dass wir, also dass diese Intelligenz dann einfach den Punkt erreicht hat, wo sie einfach wirklich viel smarter ist als wir alle, als das Smarteste von uns und in allem besser ist als wir. Und die KI dann auch selbstständige Entscheidungen treffen kann. Und das sind gewisse Gefahren und hört sich das wirklich an, also wer sich dafür interessiert, sollte sich jeder dafür interessieren, kann sich das ja gerne anschauen. Ich verlinke es, wie gesagt, in den Shownotes. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche schlechten Vibes aufbringen und irgendwelche Krisenszenarien, wo uns dann die Roboter alle töten und wie auch immer. Also um das geht's gar nicht. Aber es, was ich damit sagen will, ist, selbst der sieht diese rasante Entwicklung von KI. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall oder dass jeder handeln muss. Also dass das das Ergebnis ist, dass man handeln muss. Ich selbst stufe es jetzt mal so ein, dass ich bis zu dieser Superintelligenz rechne. Weil ab dem Zeitpunkt, wo wir diese Superintelligenz erreicht haben, also diese Superintelligenz der KI natürlich erreicht haben, kann ich mir selbst noch etwas vorstellen. Für das reicht mein Vorstellungsvermögen. Für alles darüber hinaus, für diesen Case der Superintelligenz, weiß ich selber ehrlich gesagt nicht mehr. Also da habe ich noch keine richtige Meinung dazu. Bis dahin glaube ich aber, dass man nicht wirklich Angst vor KI haben sollte oder haben muss. Und das sehe ich, dass viele KI als Feindbild irgendwie sehen und sich ein bisschen dagegen wehren. Und ich glaube, das ist halt, oder was heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das die falsche Herangehensweise ist, weil sie kommt sowieso und sie ist schon da und sie wird rasant entwickelt. Und wer sich wirklich nur ein bisschen damit beschäftigt, sieht, was da im Wochenrhythmus weitergeht. Also das ist absurd. Stand heute ist gerade veröffentlicht worden, dass man jetzt über ChatGPT zahlen kann und schon die ganzen Buchungen machen kann. Es wird mit Shopify verbunden, es wird mit Spotify verbunden. Das heißt, man kann irgendwie auch schon so seine ganzen Reisen eingeben. Ich will jetzt nach New York fliegen, von da bis dann, das ist mein Budget und erstellen wir jetzt eine Reise und buch bitte auch gleich alles. Und das wird jetzt da dann auch ChatGPT dann schon machen können. Also das geht so schnell und nächste Woche sind wir schon wieder viel weiter. Deswegen halte ich halt wirklich nichts davon, beziehungsweise deswegen finde ich es sehr gefährlich, die jetzige Entwicklung schon sehr gefährlich für Leute, die sich halt gegen alles so wehren und stur sind. Ich glaube, gleichzeitig ist es eine gute Chance für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte oder generell für Personen mit einem gewissen Unternehmergeist. Ja, natürlich können Mandanten immer mehr machen und machen auch schon immer mehr selbst. Aber was ich sehe, weil man könnte jetzt auch in meinem Bereich, jetzt wenn man es rein auf Business Development oder auf Marketing reduziert, man könnte ja jetzt auch schon sagen, da ChatGPT, das ist mein Unternehmen, das machen wir alles, machen wir eine komplette Marketingstrategie und dahinter dann einen Contentplan und was weiß ich was. Ja, aktueller Stand würde ich sagen, ist das jetzt auch noch immer nicht so toll, wie wenn ich das mache natürlich. Aber da kann man schon eine gute Basis machen, aber es macht ja auch niemand. Es macht wirklich niemand. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass unsere Anfragen zurückgegangen sind, weil es niemand macht. Beziehungsweise weil so viele Leute einfach unfähig sind, überhaupt die richtigen Dinge in die KI einzugeben, damit was Gescheites rauskommt. Und das sehe ich in allen Bereichen. Und meiner Meinung nach steigt parallel zur Entwicklung der KI die Faulheit der Leute. Und das hat auch nichts mit Bildung zu tun. Es gibt super gebildete Leute, die trotzdem nicht auf die Idee kommen oder in dem Sinne, das meine ich mit zu faul sind, mit der KI herumzuspielen, damit sie halt gute Ergebnisse bekommen. Also ich glaube, da gibt es noch immer ganz, ganz viele Leute, die das nicht nutzen und dementsprechend ja sowieso noch jemanden brauchen, der das gescheit macht. Also wie gesagt, bis zu dieser Superintelligenz sehe ich das halt so. Dann natürlich, es wird sich entwickeln und natürlich muss man sich mitentwickeln, aber ich glaube, dass sich eben daraus super Chancen für Leute mit Unternehmergeist ergeben. Ich sehe zum Beispiel auch einen klaren Vorteil für kleine und mittelständische Kanzleien, die KI gut anwenden, und da ist ja schon mal der erste Punkt. Ich glaube, dass, ich meine, ich rede jetzt von einer optimalen kleinen und mittelständischen Kanzlei, wo die Struktur sich nicht irgendwie selbst kannibalisiert und sich jeder gegenseitig irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, sondern so ein halbwegs gut aufgestellte Kanzlei, wo alle an einem Strang ziehen. Ja, das sehe ich in einer kleineren Struktur halt viel mehr Chancen, weil die viel agiler reagieren können, viel flexibler einfach sind und einfach neue Tools schneller probieren können, anwenden können, etablieren können, als so große Strukturen. Wenn du jetzt eine Riesenkanzlei mit hunderten Anwälten hast, ist es ja generell schon einmal ein wahnsinniger Aufwand, ein System zu etablieren und es dann auch noch zu schaffen, dass alle dieses System gleichermaßen oder ansatzweise gleich anwenden und auch mit gleicher Qualität arbeiten können. Also das ist ja, finde ich, ein Risiko für die Großkanzlei, die nicht so gut organisiert ist. Aber generell mit der Größe kommt das halt mit, dass man nicht so flexibel ist. Und ein weiterer Punkt ist, oder ja, es sind definitiv die Kosten. Super Anwendungen, viele Lizenzen für viele Leute sind einfach wahnsinnig teuer und damit kommt halt ein wahnsinniges Kostenrisiko einher. Hingegen hast du bei einer kleineren Kanzlei, können das halt schneller mal irgendwie 3 Leute testen und die anderen 3 testen was anderes. Oder ich weiß nicht, das ist halt ein bisschen, in meiner Vorstellung, in der optimalen Kanzlei ist es eben einfacher, in einer kleineren Struktur diese Sachen überhaupt mal zu testen und sich dann noch zu entscheiden, okay, das nehmen wir jetzt oder diese Produkte kombinieren wir miteinander und so setzt man das dann ein und dass man dann noch wirklich ein kleines Team schult, dass das kleine Team diese Tools gleichermaßen anwendet, ist in einer kleineren Struktur sicher viel einfacher. Ich glaube auch, dass sich definitiv etwas bessern wird. Also ich glaube, jede Kanzlei struggelt ein bisschen mit Sekretariatspersonal. Und ich glaube, da kann man einfach schon sehr viel mit der KI ersetzen. Und das wird eben immer besser und umfangreicher. Und ich glaube, damit wird sich das Problem zum Glück vielleicht sogar zu weiten Teilen in Luft auflösen, weil man einfach kein gut ausgebildetes Personal mehr für die administrativen Aufgaben findet. Und ja, da kann man einfach schon sehr viel machen, aber es setzt natürlich voraus, dass die Kanzlei sich damit beschäftigt und diese Systeme auch wirklich gezielt auswählt und gut etabliert in den Workflows, weil ich kann 10 Lizenzen für alle möglichen Tools haben, wenn ich es dann nicht richtig anwende, dann bringen es mir halt nichts. Ja. Ich glaube, dass die Rechtsgebiete, also die unterschiedlichen Rechtsgebiete auch unterschiedlich von der KI betroffen sein werden. Ich sehe im Arbeitsrecht oder im Immobilienrecht sehr viel Potenzial für KI, also alles oder generell Gesellschaftsrecht auch in einem bestimmten Teil mit den Verträgen. Das wird der KI auch machen können und die wird das sehr gut machen können. Da muss man nicht mehr so viel machen. Aber ich sehe nicht so eine Gefahr für eine Kanzlei an sich, also für eine Kanzlei mit Unternehmergeist sehe ich nicht so viel Gefahr, weil man muss sich dann halt einfach nur überlegen, okay, welche Zusatzprodukte kann ich jetzt erfinden und anwenden, die ich ja trotzdem dann verkaufen kann oder wie kann ich meine Expertise als Mensch dann trotzdem noch da oben drauf verkaufen, um dann trotzdem noch gut Geld verdienen zu können. Also das ist generell so ein bisschen eine Ansichtssache und eine Mindset-Geschichte. Ich kann jetzt natürlich voll gegen KI gehen und denken, das ist böse und nimmt mir meinen Job weg und nimmt mir mein Geld und deswegen gehe ich pleite, oder ich wehre mich nicht so dagegen, sehe es halt einfach ein und versuche, was Gutes damit zu machen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Leute, oder vielleicht ist es auch ein bisschen ein Wunschgedanke von mir selbst, weil ich ja auch betroffen bin. Aber vielleicht rede ich es mal wirklich nur schön, aber ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man sich bemüht, da Wege zu finden, dass man am Ende mit ein paar wenigen überbleibt. Also ja, einfach diese Angst nicht haben oder beziehungsweise nicht so viel drüber nachdenken, was alles negativ laufen kann, sondern einfach wirklich sagen, ja, okay, das ist eh da, wir können es jetzt nicht mehr ignorieren und ich mache halt das Beste draus. Und da kommt halt wirklich, ich sage das immer wieder, das ist unternehmerische Denken, ich brauche halt einen Business Case, ich muss einen Business Case draus machen. Das Thema Knowledge Management, ich glaube, gerade, also ich meine, da können alle Kanzleigrößen davon profitieren. Und genau das kann man ja auch monetarisieren, wenn man eigene Chatbots aufbaut und wenn man dieses Knowledge Management mal macht, weil das ist ja auch so ein Painpoint von fast jeder Kanzlei oder eigentlich von jeder Kanzlei. Ich kenne keine Kanzlei, die das jetzt richtig, richtig toll macht oder wo die Kanzlei selbst sagt, sie sind zufrieden mit dem, wie sie es machen. Und da ist KI sicher ein No-Brainer. Und also da wird es nur besser dadurch. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass sich meiner Meinung nach der Arbeitsmarkt dann nochmal extrem drehen wird. Wir haben ja aktuell diese Situation, dass wir einen Bewerbermarkt haben. Also gerade wenn man jetzt an die Konzipientinnen und Konzipienten denkt, ist es ja für die meisten schwierig, Nachwuchs zu finden. Haben wir eh schon tausendmal besprochen im Podcast. Früher war es so, dass sich die Kanzleien, Bewerbungen haben sich gestapelt und die Kanzlei hat sich irgendwen ausgesucht und fertig. Und heute ist es halt eher schon ein Händeringen um die guten Konzipientinnen und Konzipienten. Und ich glaube, das wird sich aber tatsächlich nochmal drehen, was jetzt nicht heißen soll, die Kanzleien brauchen sich doch nicht um Führung kümmern und sich da nicht damit auseinandersetzen und können einfach so weitermachen, weil es dreht sich dann sowieso. Ich rede nur von den Kanzleien, die am Ball bleiben und sowieso die KI-Entwicklung jetzt überleben. Die werden in einer stärkeren Position sein, weil ich tatsächlich die größte Gefahr für die Rechtsbranche oder in Kanzleien für die Konzipienten und Konzipientinnen sehe. Gerade so Junior-Konzipienten und Konzipientinnen, ohne irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, bitteschön. Aber da habe ich mich schon mit vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen von euch unterhalten. Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass das ziemlich einstimmig ist, dass gerade so Juniors es schwierig haben werden. Und auch da kommt jetzt wieder mein Tipp, das soll jetzt auch nicht irgendwie so demotivierend für den Nachwuchs sein. Ich glaube, dass es dementsprechend auch nochmal wichtiger wird, eben auch für die Juniors schon wirtschaftlich und unternehmerisch zu denken. Weil wenn ich einen Business Case habe und wenn ich in irgendwas anderem neben diesem juristischen gut bin, dann bin ich ein besseres Asset für die Kanzlei und attraktiver für meinen Arbeitgeber. Ich glaube, also das wird sich drehen, dass man jetzt die Konzipienten in einer stärkeren Situation sieht, die sagen, ja, ich will jetzt eigentlich das so machen und ich will nur mehr da kommen und ich mache da und da und da. Das sage ich jetzt wertfrei. Es ist einfach nur gerade eher so, vielleicht ein bisschen übertrieben gerade gesagt, aber das ist so eher der Vibe, würde ich mal sagen. Ich glaube, das dreht sich dann eher wieder zu dem, wo die wirklich Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin werden wollen, sich ein bisschen mehr einfallen lassen müssen, als nur zu sagen, ja, du, ich komme jetzt und ich werde hier ausgebildet und ich komme aber eigentlich nur von Montag bis Donnerstag und so. Ich glaube, das wird sich drehen. Und ich glaube, dass ein Konzipient mehr mitbringen muss. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das Studium angepasst werden muss. Vielleicht lehne ich mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber ist ja alles nur meine Meinung. Ich glaube, dass Absolventen und Absolventinnen von der Uni einfach mehr Assets mitbringen werden müssen, um einen Mehrwert in der Kanzlei mitbringen zu können. Also einen Mehrwert für die Kanzlei bringen zu können. Und das kann schon in die Richtung gehen, dass, dass man auch mehr Ausbildung in puncto AI bekommt. Das kann sein, dass das Studium wirklich wirtschaftlicher angehaucht sein muss, im Sinne von, dass Konzipienten und Konzipientinnen einfach auch in der Lage sind, Strategien zu erstellen, akquirieren können, weil das wird immer bleiben, der Punkt, okay, wie akquirierst du, und das ist dann im Endeffekt ziemlich wurscht, ob du das mit irgendeiner KI und deinen lustigen Marketing-Tools und Skills und whatever machst oder ob du halt wirklich noch im echten Leben akquirierst, aber der Fakt ist, du musst das irgendwie können. Davon bin ich überzeugt, und ja, solange wir im Kapitalismus leben und Geld verdienen müssen, wird das der Punkt sein, der immer entscheidend ist, ob jemand einen Job hat oder erfolgreich in dem Job ist und damit Geld verdient oder nicht. Und da sehe ich eher wieder eine Drehung am Arbeitsmarkt, aber sind jetzt nur meine Einschätzungen. Vielleicht rede ich auch am Blödsinn, keine Ahnung. Ich schätze halt mal so ein. Und was ich auch punkto Marketing noch ansprechen möchte, wo ich mir echt nicht sicher bin, ist das Thema Personal Branding versus Großmarke. Das kann ich irgendwie nicht so ganz sagen, weil einerseits tendiere ich vom Bauchgefühl her dazu, dass die Leute, die dann ja noch einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin beauftragen wollen und wirklich diesen persönlichen Kontakt suchen und ja dann vielleicht auch, gerade weil es so viel KI gibt, eben bewusst sagen, na, ich will jetzt mal mit einem Menschen reden und ich will einfach einen Anwalt haben und ich möchte mich mit dem austauschen, das soll eine Person sein, geht mein Bauchgefühl in die Richtung, dass Personal Branding noch wichtiger wird. Und andererseits ist es eben ein Kostenthema, was aber auch nicht stimmen muss. Es kann auch sein, dass das alles, also aktuell, damit ich euch da jetzt ein bisschen abhole, weil ich glaube, das wird ein bisschen zu kompliziert, was ich da rede. Aktuell ist es so, es gibt Techniken, das machen auch wir, um eine Website so zu gestalten und mit Text zu befüllen, dass sie für die KI auffällig wird. Das heißt, dass eben dieser Fall auftritt, dass wenn ich sage, okay, ich möchte bitte die Top 3 besten Scheidungsanwälte oder whatever in Wien haben, schlag mir bitte wen vor, dass man da die KI so trainiert, dass man da genannt wird. Also wir haben da Ansätze. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir den Code geknackt haben oder dass das irgendwer schon so richtig draußen hat. Ich glaube, das ist Huibu, wenn da irgendeine Agentur oder irgendwer behauptet, boah, wir machen das und wir können das zu 1000%. Weil aktuell ist es so, heute wissen wir, was morgen ist, alles anders. Aber wir haben da schon Techniken und das funktioniert so schon ganz gut. Aber ich würde jetzt nie sagen, das ist die 100%ige Sicherheit, dass das so funktioniert und für immer funktionieren wird. Das ist dann nicht mit so hohen Kosten verbunden, aber ich sehe halt einfach die Entwicklung und die Monetarisierung von ChatGPT oder anderen Sprachmodellen, wie sie ja auch jetzt Partnerfirmen finden, so wie jetzt, was ich anfangs erwähnt habe, diese Entwicklung mit Shopify, die Kopplung von ChatGPT und Shopify und so weiter. Da kann es natürlich auch sein, dass es irgendwann eine Kostenfrage wird, weil ChatGPT sich einfach dumm und dämlich verdienen wird mit den ganzen Marketingmaßnahmen, die wir jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, ob es das ersetzen wird oder ob das parallel laufen wird, aber wo jetzt Unternehmen einfach noch Geld in Google Ads stecken oder in Werbeanzeigen auf Social Media Kanälen, ob man das halt irgendwann dann an ChatGPT zahlen muss, I don't know. We will see, aber ich gehe mal davon aus. Aber ich möchte jetzt da eh nicht zu lang hängen bleiben. Abschließend zu dem Thema, jetzt habe ich eh viel zu lange zu dem einen Thema geredet, ist noch eine Sache, für wen ich wirklich eine brutale Gefahr sehe, sind definitiv diese traditionellen, alten, ganz sturen Anwälte, die sich gegen alles wehren, was Neues. Für die sehe ich wirklich schwarz. Gerade auch in Anbetracht, also wenn die jetzt schon zu den älteren Semestern gehören und da einfach nirgends mitmachen wollen und auch keine Führungsskills haben und auch keinen Bock drauf haben, sich da irgendwie zu entwickeln, sehe ich da die Gefahr schon allein, das hat jetzt nicht nur was mit der KI zu tun, sondern allein mit dem Generationenwechsel, weil die Mandanten oft vor ihnen in Pension gehen, beziehungsweise von Jüngeren abgelöst werden. Auf Mandantenseite, also jetzt, wenn wir B2B sprechen, ja, wenn man von einem Unternehmensmandanten spricht. Und da sehe ich brutale Gefahr drin, dass ein Anwaltswechsel einfach stattfinden wird, weil der alte Geschäftsführer seit 30 Jahren immer mit dem Anwalt zusammengearbeitet hat, heißt es bei weitem nicht, dass der neue Millennial-Geschäftsführer dann sagt, ja passt, machen wir so weiter. Also da sehe ich eine wahnsinnige Gefahr drin, wenn man jetzt noch das Pensionssystem der Rechtsanwälte beachtet. Und ich glaube, ich möchte jetzt kein Blödsinn reden, aber ich glaube, es ist ja jetzt schon so, dass man bis 70 arbeiten muss, also dass eine bestimmte Kohorte jetzt bis 70 arbeiten muss. Also das wird problematisch für Anwälte, die eine eigene Kanzlei haben. Ich finde, das ist sowieso eine Gefahr, auch zwecks Nachfolge und so weiter, weil wenn die alle weglaufen, weil du einfach nicht mehr am Zahn der Zeit bist, weil du keine modernen Tools verwendest, weil du keine Führungsskills hast und so weiter, dann ist sowieso schlecht. Aber auch solche Persönlichkeiten in größeren Strukturen sehe ich auch eine große Gefahr, weil die bringen ja irgendwann auch keinen Umsatz mehr rein aus den vorher erwähnten Gründen. Und da sehe ich dann schon auch das Problem, dass die auch für die Kanzlei relevant werden. Und wer will die dann eben bis zur Pensionierung oder bis zum Pensionsantrittsalter bezahlen? Also da sehe ich jetzt meine Gefahr drin. Weiß nicht, wie ihr das jetzt können wir eh. Also ich bin ja gespannt, was ihr generell dazu sagt. Könnt ihr mir eure Meinungen dazu teilen? Und jetzt würde ich auch das Thema KI und Entwicklung mal abschließen. Ich weiß, das ist ein großes Thema und ich habe bis jetzt noch nicht so wirklich eine ausführliche Folge dazu gemacht, weil es einfach so umfangreich ist und ja, weil ich da gerade im Hintergrund wir sind am Zusammenstellen für so eine ganze KI-Reihenfolge, wo wir unterschiedliche Experten einladen werden und ganz viel diskutieren wollen. Aber ich finde das irgendwie ist es ein heikles Thema und ich will es gut aufgearbeitet bekommen. Lustig, dass ich dann genau in einer Solo-Folge mit meinem Halbwissen da daherkomme und irgendwas dazu sage. Aber ja, ich gebe mir Mühe. Wir werden da noch sehr, sehr viel dazu aufarbeiten. Ich versuche die anderen Fragen jetzt schnell zu beantworten. Sind 100.000 Euro als Substitut in einer Großkanzlei gut? Ich würde sagen, hast schlecht verhandelt. Mehr sagen wir nicht dazu. Welches AI-Tool ist für die Kanzlei am besten? Okay, das ist jetzt noch einmal AI schlecht sortiert, sorry. Kann man so nicht sagen. Erstens einmal, ich kann sowieso nicht für die juristische Anwendung sprechen, weil ich es juristisch nicht anwende. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, jeder arbeitet anders. Man muss sich ja sowieso mal die Grundsatzfrage stellen, für welchen Bereich möchte ich die KI anwenden? Also ich kann nicht overall sagen, das Tool ist das Beste für eine Kanzlei, weil ich weiß ja gar nicht, in welchem Umfang und warum ich ein KI-Tool anwende. Also um Sekretariatsarbeit zu erledigen, gibt es die Auswahl an Tools und um juristische Recherche zu machen, eignen sich dann wieder zwei andere Tools. Also ich glaube, so overall zu sagen, so die zwei brauchst und dann läuft die Kanzlei, das würde ich jetzt mal behaupten, kann man nicht so sagen. Ich würde, wer darüber nachdenkt, jetzt mal wirklich die KI zu implementieren und herauszufinden, welche Tools angewendet werden sollen, muss man sich jetzt echt mal zusammensetzen mit allen und fragen, okay, wo können wir effizienter werden? Wo wollen wir KI drinnen haben? Wo funktioniert das überhaupt? Also viele haben ja auch gar nicht das Vorstellungsvermögen davon, welche Tools überhaupt vorhanden sind und welche Aufgaben super gelöst werden können oder automatisiert werden können. Also ich glaube, man muss sich einfach mal zusammenschreiben, was man sich so vorstellt und da muss man halt mit jemandem sprechen, der sich da auskennt, beziehungsweise man muss einfach ein paar Tools testen. Ich würde mich jetzt nie von vornherein auf irgendein Tool fixieren und sagen, so, das nehmen wir jetzt und fertig ist. Ich möchte das jetzt nicht so umfangreich besprechen, aber es gibt sicher nicht das Tool, das für jede Kanzlei das Beste ist. Was ist deine persönliche Meinung zum Thema Abrechnungsmodelle? Wie ihr wisst, grätschen wir mit der Folge jetzt gerade mitten rein zwischen den ersten und zweiten Teil mit dem Clemens Engelhardt, wo wir das Thema aufgreifen und der zweite Teil kommt nächste Woche. da besprechen wir das eh auch nochmal umfangreicher. Kurz zusammengefasst meine Meinung zum Thema alternative Abrechnungsmodelle, also Pauschalpreise, Fixpreise, ist ein sehr gutes. Und da kann ich nur mitgeben, und das kommt dann auch wirklich ausführlich, die Erklärung dazu im zweiten Teil nächste Woche. Fixpreis bedeutet nicht, wenn man es gescheit macht, dass eine Kanzlei schlechter verdient oder dass man den Beruf kaputt macht und dass alle Kanzleien dann arm sind und was weiß ich was, das heißt überhaupt nicht. Man muss halt einfach nur gescheit anstellen und wenn man es gescheit anstellt und unternehmerisch denkt und das alles sinnvoll etabliert, dieses System, das ist halt so, wie soll ich sagen, man kann halt einfach sagen, ich mache jetzt Fixpreise und meine Kanzlei ist aber voll auf Stundensatz ausgerichtet. Da muss man wirklich weiter vorne anfangen und ein anderes System etablieren, weil ich eine Kanzlei voller Anwälte und Anwältinnen und auch Konzis habe, die alle in Stundensatz denken, wird es nicht funktionieren, dass ich nur Fixpreise mehr anbiete. Also dann wird das wahrscheinlich sehr schwierig, lukrativ umzusetzen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass man die Einstellung dazu ändert oder den Glaubenssatz löst, dass diese Pauschalpreise heißen, dass man schlechter verdient. Das stimmt nicht. Man muss nur gut verkaufen können und man muss ein gutes System aufbauen. Aber dazu, wie gesagt, kommt eh viel mehr Input nächste Woche und auch sehr viel wichtiger Input vom Clemens, der das System ja in seiner Kanzlei umgestellt hat. Top-Führungsfehler aus deiner Sicht in Kanzleien. Kurz zusammengefasst, generell keinen Überblick über Zahlen, keine Strategie, nicht vorhandene Kommunikation und Kommunikationsskills und starre Hierarchien. Wenn nicht sogar starre, verblödete Hierarchien, die absolut keinen Sinn mehr ergeben, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, das sind so die Top-Probleme, die man jetzt ad hoc einfallen. Ich glaube, das ist das, was sehr viele Kanzleien daran hindert, wirklich gut Geld zu verdienen oder noch mehr Geld zu verdienen. Und das ist eben auch, das verbinde ich auch mit Zahlen. Ich glaube, dass viele Kanzleien ja eh gut laufen und deswegen auch nicht so genug Pain da ist, um etwas zu ändern, weil es rennt ja eh im Endeffekt und alle verdienen ganz gut und passt schon. Aber wenige sind sich dessen bewusst, wie gut es laufen könnte, wenn man sich ein bisschen um was kümmert. Thema Controlling und so weiter. Die nächste Frage ist, wie kann ich mich als junger Anwalt gegen ältere Partner durchsetzen? Das kurz zu beantworten ist jetzt schwer. Keine Ahnung, das ist auch so sehr was sehr, sehr Persönliches und es kommt dann ja wirklich auf die Persönlichkeiten an. Aber ich würde da jetzt, um das kurz zu beantworten, einfach sagen, wenn offene und ehrliche Kommunikation nicht funktioniert und wenn man abgewiesen wird, wenn man diese Kommunikation sucht und das immer wieder aufs Neue und es einfach nicht funktioniert, dann führt das wieder zu der Folge von mir, wo ich gesagt habe, ja, it's not a match. Und vielleicht sollte man dann halt einfach das einsehen und einfach gehen. Weil, ja, also ich finde, es ist wichtig einschätzen zu können, ob man etwas ändern kann, beziehungsweise auch da wieder die Struktur, was ich gerade im vorigen Punkt angesprochen habe. Wenn man eine Struktur in der Kanzlei hat, die schon lange etabliert ist und die immer so war und man kommt da jetzt in ein festes System rein und die Persönlichkeiten sind jetzt auch nicht wirklich flexibel und eigentlich ist es fast unmöglich, da was zu ändern, schon allein von der Struktur her, weiß ich nicht, ob es überhaupt geht. Also, das klingt für mich halt eher so, als wäre man schon verzweifelt am Versuchen. Es gibt sicher auch Partner. Also, was auf jeden Fall hilft, ist Kommunikation. Viele kommunizieren nicht, beziehungsweise A sagt etwas und bei B kommt was ganz anderes an und dann ist C auch noch im Spiel und der versteht wieder was anderes. Also, vielleicht hilft es auch wirklich, wenn die Leute grundsätzlich den Willen haben, etwas zu machen. Also wenn du den Willen siehst deiner Partner, dass sie dich eh verstehen wollen würden, Dann kann man da schon auch nochmal mit einer externen Person arbeiten. Ich glaube, das schadet nicht, wenn man jemanden externen reinholt, der halt sachlich und unparteiisch ist und sagt, hey, kommen wir zu einem Ergebnis, weil das gemeinsame Ergebnis ist X und wie kommen wir dahin, dass alle happy sind. Ich glaube, das kann schon helfen, aber wenn es eben so richtig, richtig schwierige Strukturen sind, man eh schon seit Ewigkeiten was versucht, dann glaube ich, ist ja Einsicht die Lösung und dann sollte man sich halt überlegen, ob das überhaupt geht und ob man nicht was anderes macht oder woanders hingeht. Welche Marketingmaßnahme lohnt sich im Endeffekt wirklich am meisten für Kanzleien? Auch das ist wieder nicht einfach so zu beantworten, weil es gibt nicht so die Marketingmaßnahme. Ich habe schon, wie ihr wisst, eine Präferenz und ich gehe immer in die Richtung Social Media Marketing. Aber es muss im Endeffekt zur Kanzlei passen und das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Die Basis, egal für welche Maßnahmen, ist, dass sich irgendwer drum kümmert und irgendwer sich damit beschäftigt. Und da gibt's eh auch die eine Folge, da habe ich das schon gesagt, wenn in einer Kanzlei Marketingmaßnahmen getroffen werden, egal ob das in-house gemacht wird oder ob externe Dienstleister herangezogen werden, es muss ein Partner oder eine Partnerin einfach da sein, der oder die sich diesem Thema wirklich annimmt und der dann auch von den anderen für diesen Aufwand honoriert wird. Also wo man sagt, okay, der kümmert sich drum, aber das ist dann auch so, dass der halt in der Woche, keine Ahnung, Hausnummer 5 Stunden dafür aufwendet und dann fragen wir den nicht und nerven wir den nicht deppert, wo seine billable hours sind. Also ich glaube, bevor wir über eine richtige Marketingmaßnahme sprechen, muss man mal wirklich festlegen, wer kümmert sich drum. Und dann muss man sich die Ressourcen anschauen. Und wenn man gewisse Ressourcen nicht hat, man muss reflektieren, welche Ressourcen hat man und sind die Ressourcen genug und sind die gut genug? Und wenn ich die nicht habe, wenn ich sie mir extern zukaufe, kann ich es mir leisten? Und erst wenn ich die Ressourcenfrage geklärt habe, brauche ich mir darüber Gedanken machen, welche Maßnahmen man dann wirklich trifft. Also einfach nur so zu sagen, ja, wir machen jetzt Social Media und irgendwie wird es dann nicht gescheit gemacht und es wird nur so halbherzig gemacht, das bringt halt alles gar nichts. Also ja, das erfordert auch wieder sehr viel Planung, Strategie und Reflexion. Also man muss sich halt einfach anschauen, okay, wo stehen wir, was können wir, was können wir nicht und wohin wollen wir. Man muss da ganz klar KPIs definieren. Man muss das alles messen können, man muss Ziele definieren, damit man überhaupt weiß, was wollen wir überhaupt erreichen damit. Also das ist so mal, bevor man über die Maßnahmen spricht, sollte man das klären. Und dann ist natürlich Social Media eine super Lösung. Ich bin immer ein Fan von richtigen Funnels, aber das sprengt jetzt auch den Rahmen. Die nächste Frage ist, also jetzt kommen wir zu den Fragen, es sind nämlich ganz viele Fragen gekommen, so generell zu uns und was wir machen. Und eine Frage ist auch öfter gekommen, macht ihr Inhouse-Schulungen für Marketing-Teams? Das passt jetzt dazu. Ja, machen wir. Dann produziert ihr auch für andere Unternehmen oder Kanzleien Podcasts? Ja, können wir auch machen. Und bleibt der Podcast bzw. die Community ausschließlich für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen? Das kommt ganz oft und ich sage mal ja. Also es bleibt mal für Rechtsanwälte und sagen wir mal, ich plane schon was in die Richtung auch Rechtsanwaltsanwärter und Anwärterinnen, aber grundsätzlich ist das halt auch das, womit wir uns auskennen. Und ich kenne, also es gibt für Inhouse-Juristen gibt es ja die Legal Counsel Academy beispielsweise. Und für die Rechtsanwälte, da kennen wir uns aus und da fühlen wir uns wohl und wir beraten auch nur dort, wo wir uns wirklich auskennen. Und dementsprechend sehe ich das jetzt vorerst mal nur da und ja. So, die nächste Frage ist auch noch lustig, die habe ich jetzt unabsichtlich übersprungen. Was ist, wenn ich gar nicht unternehmerisch denken möchte, weil ich nie Partner in einer Kanzlei werden möchte? Das ist eine lustige Frage. Die hätte ich eigentlich vorher einbauen sollen, weil ein bisschen was habe ich ja schon vorweggenommen. Ich finde, unternehmerisch denken kann man aus zwei Perspektiven sehen, nämlich einmal aus der Sicht eines Unternehmers, der auf jeden Fall unternehmerisch denken sollte, weil sonst hat man ein Problem. Und auf der anderen Seite aber auch aus der Mitarbeiter-Sicht oder Substituten-Sicht, wie auch immer, weil im Endeffekt jeder gute Unternehmer, der unternehmerisch denkt, bewertet ja das Unternehmen, er schaut sich ja die Zahlen an und denkt sich so, na gut, was mache ich da eigentlich und für was gebe ich mein Geld aus und wie viel kriegen wir wieder rein auf der anderen Seite. Und kurz gesagt, als Mitarbeiter, Substitut, whatever, irgendjemand in dem Unternehmen, bist du halt ein Asset von diesem Unternehmen, von dieser Kanzlei. Und ein Asset ist ja auch nur jemand, wenn der einen Vorteil fürs Unternehmen bringt. Also wenn, sagt ja schon der Name, also wenn du ein Asset bist, ja, weil sonst bist du ja eigentlich am Minusposten, wenn wir es jetzt ganz hart ausdrücken. Achtung, ich meine hier nicht ein Minusposten, weil du nicht auf deine Billable Hours kommst oder was weiß ich was. Achtung, man muss das anders bewerten. Man muss natürlich Mitarbeiter auch danach bewerten, was sie generell für eine Stimmung machen, ob die gut führen und was weiß ich was alles. Das muss alles mit reingerechnet werden. Also nicht nur jetzt in abrechenbaren Stunden rechnen, das muss man schon dazu sagen, aber am Ende des Tages muss ich als gute Unternehmerin bewerten können, ob meine Ausgaben auch wieder Einnahmen bringen und das ist halt mit Mitarbeitern und Substituten genau dasselbe. Und von dem her würde ich es jedem und jeder anraten, unternehmerisch zu denken, auch wenn man selbst nicht Unternehmer oder Unternehmerin ist, weil ich mich ja so, also selbst reflektieren muss und hinterfragen muss, okay, bin ich gerade noch relevant für das Unternehmen und gerade im Anbetracht der Entwicklung, der technischen Entwicklung, muss ich ja schauen, dass ich eigentlich weiterhin ein Asset bleibe für meinen Arbeitgeber, weil sonst bin ich schnell weg vom Fenster und wenn ich generell zu viel verschlafe, dann bin ich für niemanden mehr ein Asset. Also würde ich das schon so sehen, dass man immer unternehmerisch denken sollte. Natürlich anders, aber trotzdem. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas Wichtiges hatte ich jetzt noch im Kopf. Genau, und unternehmerisch denken, jetzt habe ich das in die Richtung ausgeführt, so versetz dich in deinen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, ob du ein Asset bist. Es kann natürlich auch sein, also es kann auch für dich von Vorteil sein, wenn du unternehmerisch denkst im eigenen Sinne, weil es kann ja auch sein, dass du dir das anschaust und denkst, boah, eigentlich bringe ich dem Laden hier so verdammt viel und ich werde gar nicht angemessen dafür entlohnt. Kann ja die andere Seite der Geschichte sein, ja. Also es kann auch sein, dass du dir denkst, wenn man sich das unterm Strich anschaut, dann lebt der Laden eigentlich nur mehr wegen mir. Kann man ja dann auch nochmal nachverhandeln. Also dementsprechend würde ich schon sagen, jeder sollte irgendwie in einer Art und Weise unternehmerisch denken. Jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Und zwar, wichtige Frage. Und ich weiß, ich habe mich gedrückt und man hat lange nichts gehört, aber es ist einfach so zugegangen und ich werde euch auch gleich erklären, warum es so zugegangen ist bei uns beziehungsweise bei mir selbst. Aber die Frage ist, wann findet endlich das nächste Community-Event statt? Es findet auf jeden Fall noch dieses Jahr statt. Eigentlich wollte ich eine Geburtstagsfeier machen. Ist ja nicht ganz ausgegangen. Aber geplant ist es Ende Oktober, spätestens November. Genau, aber alle Informationen folgen da ja wie immer an die Community-Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen. Also wenn du noch nicht den Newsletter abonniert hast, dann mach das bitte auf unserer Website legalconcept.at/lawpreneur. Den Link gebe ich wieder in die Shownotes. Da einfach anmelden und da bekommen natürlich alle Abonnentinnen und Abonnenten sofort die News, wenn wir unser Datum fixiert haben. Und beim nächsten Community-Event verkünden wir dann auch unser neues System, das wir ab 2026 einführen, weil die Community ist ja auch so super beliebt. Und damit es dann nächstes Jahr dann nicht immer so diese sporadischen Events gibt, machen wir das nächstes Jahr richtig gescheit. Ja? Und da gibt es dann wirklich regelmäßige Events, da gibt es fixes Programm. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr. Und jetzt komme ich zur letzten Frage. Was war dein Highlight von Lawpreneur? Und das definitive Highlight, was wir wirklich so erlebt haben, war das Sommerfest. Das Sommerfest, alle, die dabei waren, ich bin noch immer begeistert. Also das war so lustig. Da waren wir ja auf diesen Palmenbooten an der Alten Donau und dann haben wir diese Breakout-Sessions gemacht. Das war ja wahnsinnig lustig. Also die Stimmung dort war ja einfach nur, legendär. Das war wirklich, wirklich cool. Und das war definitiv mein Highlight. Aber ich habe auch noch ein anderes Highlight und das führt mich jetzt dazu, dass ich noch eine persönliche Story von mir teile, die mit Lawpreneur etwas zu tun hat. Und da muss ich mich einfach bei jemandem bedanken, bei jemandem ganz Besonderen an dieser Stelle noch, den ich, also die Person habe ich über den Podcast kennengelernt. Ich hab die Person schon vorher auch gekannt, so vom Namen, aber so richtig persönlich kennengelernt habe ich ihn im Podcast. Und da muss ich jetzt aber kurz ausholen und diese Geschichte noch erzählen. Und zwar habe ich schon mittlerweile vor Ewigkeiten ein Masterstudium in Online-Marketing absolviert, nur habe ich nie die Masterarbeit geschrieben. So, es hat mich vom Sommer meine Studiengangsleiterin angerufen und hat gesagt, naja, Frau Sammer, jetzt schon schlecht aus, schon langsam, es wird eng. Sie müssen diese Arbeit bis zum Herbst abgeben, weil das Studium, der Lehrgang wird irgendwie gestrichen und das ist jetzt wirklich die letzte Chance. Die haben mir das eh oft gesagt, aber die haben gesagt, jetzt ist wirklich die letzte Chance. Sonst können Sie den Abschluss nicht mehr machen. Sie müssen diese Arbeit abgeben im Herbst, im September. Und ich so, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wie Sie wissen, bin ich Unternehmerin und so eine Masterarbeit schreibt sich nicht von selbst. Beansprucht ein bisschen viel Zeit und ich bin ein wirtschaftlich denkender Mensch und wenn ich so viel Zeit für etwas aufbringe und dafür aber irgendwie kein Geld kriege, das klingt jetzt böse, kein Geld oder zumindest auch keinen Spaß dran habe, dann ist das für mich wahnsinnig schwer, mich dafür irgendwie aufzurappeln. Und dann habe ich gesagt, also das ist so eine Sache, wie man mich dazu bringen kann. Ich bin grundsätzlich ein sehr disziplinierter Mensch, aber ich muss immer einen Sinn in der Sache sehen. Der nächste Punkt wäre eben gewesen, oder da hat sie dann halt gemeint, naja, aber dann haben sie einen Abschluss und es hat einen Mehrwert, also dass ich da meine Motivation draus ziehe. Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich nett, wenn ich mir dann einen Titel hinschreibe. Mich interessieren Titel nicht so viel. Und das Problem ist halt, ich erwarte jetzt auch keine Gehaltserhöhung. Wird halt leider nicht spielen. Das heißt, auch nicht so interessant. Und was meine Kunden angeht, habe ich ja dann gesagt, naja, meine Kunden und Kundinnen sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Und für die ist ein MSC im Online-Marketing ungefähr gleichzusetzen mit einem hinnigen Regenschirm. Dementsprechend kann ich da meine Motivation auch nicht ganz rausziehen, weil es wird mir auch da nichts bringen. Ja? Und dann ist mir nur mehr eine Möglichkeit übergeblieben, mich zu motivieren oder disziplinieren. Und zwar die Möglichkeit, dass ich mir jemanden suche. Also vorher noch, ich musste mir mal ein Thema einfallen lassen, was mich überhaupt interessiert und woraus ich dann doch irgendwas machen kann. Dann habe ich gesagt, gut, ich schreibe was zum Thema Legal Marketing, weil dann kann ich das wenigstens für unsere Kunden oder auch hier im Podcast für euch irgendwie verwerten, dann ist das jetzt nicht so ganz umsonst geschrieben. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann bräuchte ich noch eine Person, vor der ich sehr viel Respekt habe, die ich sehr schätze und vor der ich mich einfach nicht blamieren möchte. Und durch das kann ich mir dann selber so einen Druck machen, dass ich das dann halt irgendwie durchziehe. So, und dann habe ich mir gedacht, na ja, dann rufen wir mal die Tiroler Kuh vom Stall da an, wie er sich selber nennt. Nein, der Dr. Meinhard Theresa. Und ich habe den Meinhard angerufen und habe ihm von dieser Situation erzählt und habe lange um den heißen Brei geredet und bin dann zum Punkt gekommen und habe gefragt, so, würdest du dir die Zeit nehmen, dass du diese Arbeit betreust? Ich weiß, du hast was Besseres zu tun, aber könntest du das machen? Und er hat da keine Sekunde gezögert und hat sofort zugesagt und hat dann tatsächlich meine Arbeit betreut. Und schlussendlich hat es dazu geführt, dass ich diese Arbeit wirklich fertig geschrieben habe, am 14. September tippitoppi abgegeben habe. Und das ist ja wirklich ein Wahnsinn, ich habe sogar noch von ihm knapp, aber doch ein sehr gut bekommen. Also, egal. Jedenfalls, ich habe das jetzt fertig gebracht und das ist so meine persönliche zweite Highlight-Story, die ich jetzt in dem Rahmen teilen möchte, weil ich mich aber nicht, weil ich jetzt irgendwie sagen möchte, ich habe irgendwas geschafft. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es euch interessiert. Aber ich möchte mich da in dem Rahmen oder in dem Sinn einfach wirklich nochmal ganz herzlich bei dir, lieber Meinhard, bedanken, dass du das auf dich genommen hast und für diesen Hungerslohn von der Uni diese Arbeit betreut hast. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, ich hätte mir echt, wie gesagt, vor einem Jahr nie erwartet, dass diese Connections entstehen, also auch unter euch. Es haben sich so viele unter euch sogar befreundet, die auch bei den Community-Events waren und über die Podcast-Folgen gefunden. Oder ganz oft sagen mir Gäste, dass ihnen nach der Folge dann voll viele Kolleginnen und Kollegen total nette Nachrichten geschrieben haben und so. Und das ist echt schön. Und anscheinend bewegter Podcast was und das war ja das Sinn der Sache und deswegen das funktioniert und das freut mich sehr. Und deswegen nochmal wirklich vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Wie schon gesagt, jetzt muss ich doch wieder daherkommen und muss euch gleich wieder um was bitten. Ich habe ja schon gesagt, wir haben hunderte Hörer pro Folge und wir haben noch immer ziemlich wenige Bewertungen auf Spotify und auf Apple Music oder Apple Podcast und was weiß ich, was noch gibt, aber die zwei schaue ich mir die ganze Zeit an und da bin ich ziemlich sad, dass sich da nicht so viel tut. Deswegen an der Stelle, vielleicht habt ihr noch Zeit, da schnell mal 5 Sterne zu hinterlassen. Das bringt uns einfach sehr, sehr viel, freut uns sehr, aber es bringt uns auch sehr viel im Ranking, damit der Podcast einfach an noch mehr Leute ausgespielt wird und vorgeschlagen wird und dementsprechend ist das sehr wichtig. Also, abschließende Worte. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf 2026. Es wird noch Ende des Jahres was Cooles kommen und nächstes Jahr geht es dann wirklich völlig auf einem neuen Level los. Also seid gespannt, aber wir geben richtig Gas und ich freue mich, wenn ihr alle und du dabei seid und bist. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderschöne Nacht oder einen guten Tag oder was auch immer. Viel Spaß beim Laufen, beim Kochen und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, eure Sarah.